Gottesdienst feiert. Ich finde es Gott danken auch für da, wenn ihr euer Dorf und da prägt und da sind. Ich finde es einfach stark und da müssen wir einander auch helfen. Genau. Das Thema heute ist jetzt nicht so pfingstlich, aber der Krieg hat mir gleich das Gefühl gehabt, dass wir heute gehen. Das Thema ist Identität. Wer bin ich? Ich bin der Felix Hallauer. Mit dem ist jetzt noch nicht so viel über meine Identität gesagt. Das ist einfach mein Name. Den hat man mir mal gegeben. Das sagt etwas über meine Herkunft aus. Wenn ich mich aber tiefer mit dieser Frage befasse, merken wir, wie viel da hinten dran hängt. Und wie gewisse Leute vielleicht sogar in Tränen ausbrechen, wenn sie sich ernsthaft über diese Frage Gedanken machen. Was das für einen Einfluss hat auf mein Verhalten, was das für einen Einfluss hat auf mein Befinden. Und ich glaube auch, was das für einen grossen Einfluss hat auf das Potenzial, ob ich die Frucht bringen kann, die Gott für mich eigentlich vorgesehen hat oder nicht. Was würde Gott sagen, wenn man ihm die Frage stellt, wer bist du eigentlich? Der Mose hat das mal gemacht. Er hat, hat Gott gefragt, hey, was soll ich denn im Volk Israel sagen, wer bist du? Und Gott hat ihm folgende Antwort gegeben, er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich glaube, es ist eine Eigenschaft von Gott, die nur Gott hat, dass er seine Identität in sich selber hat. Wir sind irgendwo abhängig von unserem Umfeld, von dem, was wir erleben, von dem, was Menschen und Sachen über uns irgendwo sagen oder prägen. Oder wir sind nicht autonom. Gott ist autonom. Gott kann sagen, ich bin, der ich bin. Als lapidaren Kontrast dazu will ich einen Gegenstand mal nehmen. Weil die einen haben gesagt, da müssen wir zuerst eine Zensurkommission schlagen, wenn man blutet schon dir sage ich, aber ich hoffe, sie könnten damit umgehen. Ein Gegenstand, den kann man zwar eindeutig identifizieren, der hat jetzt zum Beispiel irgendeine Chassisnummer, wo es nur einmal gibt, aber der kann nicht entscheiden, wann er für eine Identität hat. Der ist nicht entscheidungsfähig, weil er keinen Geist, keine Seele, keine nichts hat, oder? Und der Gegenstand, der hat in einer deutschen Firma gehört und die Firma, die hätte können identifizieren oder prägen. Die haben gesagt, der braucht jetzt noch einen Frontlader und der braucht noch ein Drehlicht und die haben dann auch den Kleber auf die Kabine gemacht, damit man gesagt, gesehen hat, der gehört rein. Wir haben dann den Traktor gekauft und der ist in die Schweiz gekommen. Und jetzt, weil wir der neue Besitzer sind, haben wir das Recht und die Befugnis, diesen Gegenstand zu definieren. Und der Gegenstand, der hat nicht können mitdiskutieren, ob er jetzt ein Flöningen will oder nicht. Da haben wir einfach entschieden und haben wir die Macht darüber, über den zu verfügen und zu sagen, was jetzt der für Pneu überkommt und was man für Kleber auf die Heckscheibe klebt. Also Sachen, die wir besitzen, können wir definieren? Haben wir Macht, um denen Identität zu geben, denen einen Namen zu geben? Wie ist denn das bei uns Menschen? Ich glaube, wir Menschen, wir sind dazu gemacht, um etwas Größeres arbeiten. Das ist der Gedanke, den Gott in uns Menschen eingeladen hat. Und wenn wir nicht den Gott von der Bibel anbeten, dann wird irgendetwas an den Platz kommen, wo wir arbeiten. Und das irgendetwas, das wird uns auch prägen und die Identität geben, wo wir dann drin gefangen sind oder drin leben. Ich will da illustrieren am Petrus. Es greift ein bisschen da ein, wo Claudia uns vorhin vorgelesen hat. Der Petrus hat selber entscheiden können, wem dann er gehören wollte. Und er hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und Jesus hat ihm eine neue Identität gegeben. Er hat gesagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Aus dem muss ich schliessen, dass wir Menschen, wir können selber entscheiden, wem wir gehören. Für da hat uns Gott die Entscheidungsfreiheit hat er uns gegeben. Da, was uns beherrscht, das prägt uns. Da wird unsere Identität steuern und definieren. Oder anders formuliert, mein Arbeitungsziel, auf das, wo sich meine Lebensarbeitung abrichtet, das wird meine Identität prägen. Und im Umkehrschluss können wir auch sagen, das, was meine Identität prägt, das wird wahrscheinlich auch das, was mich beherrscht. Also es gibt x Zettel, die ins Haus flattern mit irgendwelchen Zahlen drauf. Bei den Schülern sind es noch Zeugnisse, bei den anderen ist es der Kontoauszug, bei sieben ist es die Steuerrechnung. Haben die Zahlen die Macht, uns zu definieren? Und wenn ja, dann haben wir ein Herrschaftsproblem eigentlich. Wenn wir uns entscheiden, wie der Petrus unsere Herrschaft Gott zu übergeben, gibt es einen grossen Vorteil. Gott lässt sich nicht beeindrucken von deinen aktuellen Schwachstellen, wenn er dir eine Identität zuspricht. Jesus hat gute Gründe gehabt, in Petrus die Identität Verlügner anzuhängen. Oder Haudegen, oder Dreischüsse, oder Versäger. Das waren die Fakten, die man bis zu dem Zeitpunkt aus dem Petrus herauslesen konnte. Oder er ist ein ausgebildeter, einfacher Fischer. Jesus hat ein grosses Bild. Er hat eine weite Identität für den Petrus. Und er hat hier schon in ihm das gesehen, was Gott in ihn eingeladen hat. Dass er mal der Fels, der Grundstar wird sein von dem, was wir heute immer noch Teil davon sind, von dieser christlichen Gemeinde. Der erste Punkt, den ich euch mitgeben heute Morgen, ist, Identität ist eine Herrschaftsfrage. Oder anders formuliert, wem gibst du Kompetenz, deine Heckscheibe zu bekleben? Im nächsten Punkt wollen wir anschauen, wie sieht denn das aus, dass wir in so eine gesunde Kind-Gottes-Identität einwachsen können. Ich habe hier ein paar Selfies von mir zusammengeschnitten. Und jetzt ist die Frage, also ist denn das falsch, wenn ich als Christ so Bilder von mir habe? Darf ich denn nur Skifahrer sein? Darf ich denn nur Rapper sein als Christ? Oder darf ich da nur noch ein Selfie haben von der Bibel und dem Abendmahlgeschirr? Im Psalm 139 steht, denn du hast meine Nieren bereitet. Jetzt im biblischen Sprachgebrauch ist Niere, die hat eine Bedeutung. Das Herz ist ja auch nicht einfach die medizinische Pumpe, sondern da hat eine andere Bedeutung, das Herz. Und Nieren ist, so wie ich es verstand, so wie nur mal eine Schicht tiefer. So ein bisschen, wenn man es auf Herz und Nieren prüft, dann ist es dann wirklich durch und durch. Andere Übersetzungen übersetzt mit Körper und Seele oder die Volksbibel finde ich jetzt in dem noch cool. Du hast einen Charakter für mich gemacht. Gamer unter euch wissen, was das bedeutet, wenn man einen Charakter definiert oder einen Charakter macht für jemanden. Gott hat das für uns gemacht. Und das, was er in dich eingeladen hat, die Selfies, die du von dir machen würdest und von denen, die du träumst, die sind Teil von dieser Niere. Und es war nicht Gottes Idee, dir eine Niere zu bereiten, wo du das Leben lang dazu kämpfst, um die zu amputieren. Die Nieren die sehen unterschiedlich aus. Im Kriege hat er ein paar Bäume reingesetzt, im Semi ein bisschen Zementpulver und so weiter. Uns allen, wahrscheinlich unsere Kinder. Das hat er uns mitgegeben und das ist gut so. Und wenn man den Weg, oder wenn wir die Geschichte vom Volk Israel auch als Geschichte anschauen, von unserem Weg aus der Sklaverei, von der Sünde in die Freiheit, dann ist mir da etwas aufgefallen. Wo das erste Mal der Bund erwähnt worden ist zwischen dem Abraham und Gott, hat er ihm ein Gebiet definiert, was er für das Volk vorgesehen hat. Und das ist zwischen Nil und Euphrat beschrieben. Das sind die beiden Orangenbalken. Und das Orange ist etwa da, das rote Kreisli ist etwa da, wo Israel zu den besten Zeiten etwa ausgemacht hat. Ich konnte mit dieser Folie überhaupt keine Aussagen machen, was dort unten passieren müsste und was richtig und falsch wäre. Aber ich glaube, wir können aus dem herausnehmen, wenn Gott uns eine Identität ermöglicht, wenn Gott uns etwas vorbereitet, dann ist es so gross, dass der limitierende Faktor unsere Fähigkeit ist, das einzunehmen und nicht seine Grenzen. Wenn er uns gemacht hat als einen, der Bäume cool findet, dann will er nicht, dass wir die Bäume absägen, sondern dann will er, dass wir die Bäume zum Blühen bringen und dass wir viele Bäume pflanzen. Ich glaube, unsere christliche Identität ist nicht ein Hamsterrad, wo links und rechts eng begrenzt ist und gegen Führer können wir zappeln ohne Ende und kommen nie ans Ziel. Ich glaube, unsere Identität ist eher denkt, wie wenn ein Vater für seine Kinder, die er gerne hat, einen schönen Sandhaufen baut. Und sich darauf freut, dass die Kinder möglichst viel von dem Sandhaufen machen und mit Wasser und Stausee und Burgen und Strassen und alles Verrückte. Und stell dir einmal vor, ein Kind würde im roten Eckli auf 10% von der Fläche eine Burg bauen und alles andere würde es unberührt lassen. Da würden wir gerade psychologisch abklären lassen. Gott hat einen grossen Sandhaufen für uns parat. Ja, der Sandhaufen hat auch Grenzen. Wenn du das Gefühl hast, deine Identität sei Bankräuber, dann musst du wahrscheinlich lieber Bücher. Aber in diesen Grenzen, innen, glaube ich, hat Gott mega Freude, wenn wir uns sinnbildlich austoben. Und dabei gibt es aber Sachen, Fallen, wo wir reintappen, wo unsere Identität angreift oder zerstört. Es gibt einen Moment, wo zwei den gleichen blauen Lastwagen finden. Das haben einfach da schon erlebt. Und die Identität in dem Moment von diesen Kindern ist nur, ich bin das geliebte Kind von dieser Mutter, die jetzt den gerade noch zu feiern bringt oder so. Sondern die Identität geht dann nur noch darum, habe ich den Lastwagen oder bin ich der, der den Lastwagen nicht hat. Das ist nicht die Idee vom Sandhaufen. Und gleich passiert es auf dem Sandhaufen. Oder wir haben eine wunderschöne Sandburg gebaut, wir haben mega Freude daran und aus irgendeinem Grund geht sie zusammen. Wenn wir ein bisschen zu wenig gestampft haben oder ein bisschen zu wenig Wasser. Also, wenn uns da unsere Identität zerstört, dann haben wir eigentlich nicht begriffen, für was der Sandhaufen gibt. Der Sandhaufen bereitet uns ja vor auf das Leben nach dem Sandhaufen, oder? Und das Leben bereitet uns auch vor auf das, was im Himmel passiert. Und wenn da mal eine Sandburg zusammengeht, dann ist es weder Gottes Aufgabe, die Sandburg gerade wieder aufzubauen, sondern wegen dem sind wir immer noch seine geliebten Kinder auf dem Sandhaufen. Und das soll nicht Macht haben, unsere Identität kaputt zu machen, oder wenn es die Macht hat, dann sind wir vielleicht eben auch ein bisschen falsch unterwegs gewesen und haben die Sandburg zu hoch bewertet und sind stolz gewesen auf die Sandburg. Und dann gibt es manchmal auch noch die Idee, dass wir so eine Schäufele auch eben brauchen, um meinem Schwesterli die Sandburg kaputt zu machen und dann den Sand noch in die Tore streichen. Dass wir dort Sachen missbrauchen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, wo wir einander die Identität kaputt machen oder einander das Leben schwer machen. Ich glaube grundsätzlich, hat Gott Freude, wenn wir in einer Weite unsere Identität, da, wo er uns auch in der Schöpfung, in dieser Welt zur Verfügung gestellt hat, als Sandhaufen anschauen und uns in dem ausleben. Und gleich, glaube ich, ist es ab und zu gut, zum Überprüfen, sind denn die Selfies noch im richtigen Verhältnis zu meinem Schöpfer? Im Psalm 103 steht, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Neues Leben, die Unterst übersetzt, lobe den Herrn meine Seele und was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Ich glaube, das, was mich ausmacht, könnte man am ehesten mit Identität vergleichen, oder? Und die Gretchenfrage ist, betet da, was mich ausmacht, Gott an? Oder bete ich das, was mich ausmacht, als Gott an? Und dieser Frage müssen wir uns vielleicht schon immer wieder auch stellen. Ich habe drei, vielleicht so wie Prüfsieb, mir mal ausdenkt. Es gibt sicher noch mehr oder das ist sicher nicht vollständig, aber ich glaube, dort, wo man freiwillig oder wenn man auch zwungenermaßen auf etwas verzichten oder Verlust erleidet, dort wird da auf die Probe gestellt. Wer bin ich denn noch, wenn da nummen ist in meinem Leben? Ich habe miterlebt, wie ein Bauer, der auf dem Sandhaufen eine riesige, schöne, grosse Burg gebaut hat, ein Schlägeli hat. Und hat nur so krampfen wie vorne. Und aus dem grosszügigen, innovativen, aufgeschlossenen, fröhlichen Mann ist ein bitterer, obermühsamer Mensch geworden und die ganze Familie hat unter ihm gelitten. Das ist eine Folge, wenn Sachen den falschen Stellenwert haben im Leben. Wenn man Sachen arbeitet und nicht mit diesen Sachen Gott arbeitet. Ein weiterer Punkt ist Kritik oder Rechenschaft. Ich glaube, es ist nicht so heikel zum Kritisieren, wie die Erziehung der Kinder. Weil das ist uns extrem nahe. Und wenn sich ein Lehrer erlaubt, einem Kind eine Leistung als ungenügend zu betiteln, ist das ein ganz schwieriger Prozess. Und dann tut man lieber Prüfungen und Noten abschaffen, wie man über das redet. Das ist, weil vielleicht manchmal wir auch ein bisschen Krüsimüsse haben mit der Rangordnung, die Gott in unserem Leben hat und dem Platz der Kinder drin. Der letzte Punkt, den ich glaube, der uns hilft, da immer wieder zu überprüfen, ist das Gebet. Ich glaube, es ist eine gute Gewohnheit, ein Tischgebet zu sprechen, um das zu segnen und uns auch zu bewusst werden, in welchem Verhältnis das uns das geschenkt worden ist, zum Gemeinschaft zu pflegen, bevor wir essen. Das ist eigentlich etwas, was viele machen, was etabliert ist, was man logisch findet. Jetzt konsumieren wir ja nicht nur über den Tisch gewisse Sachen. Hast du dir schon mal über ein Bildschirmgebet Gedanken gemacht? Oder über ein Mobilitätsgebet? Oder über ein Kreditkartengebet? Können wir über diese Sachen auch mit Gott reden? Und ich glaube, wenn wir das machen, dann wird uns Gottes Geist Sachen aufzeigen, die nicht okay sind und Sachen sagen, die okay sind. Der Petrus war mit Jesus unterwegs und hat aus dem, was er mit Jesus erlebt hat, können so Sätze schreiben später in den Brief, die sagen, wann er für eine Identität aus dem heraus hat können schöpfen. Denn ihr wisst ja, dass Gott, was Gott es gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Seine Identität war, sie dürfen aus der Sklaverei in ein sinnvolles Leben jetzt wachsen. Und da ist gezahlt worden mit dem Höchstpreis. Mein Problem ist, so Sätze, die helfen mir manchmal nicht weiter, wenn ich so ein Sandhaufenproblem habe. Wenn mir einer den blauen Lastwagen wegnimmt oder wenn meine Sandburg zusammengeht, dann hilft mir das nicht. Dann kann ich das zwar lesen und da geht da ein, aber ich würde ja gerne, dass es abrutscht, dann ich den Angriff oder die Anfechtung kann bekämpfen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass eben die Identität in unsere Nieren ein bisschen tiefer angesetzt ist und wir nicht so direkt Zugriff nehmen auf die. Ich habe mir mal ein paar Gedanken darüber gemacht, was mir hilft, die Ebene anzusteuern in mir. Und die ist sicher nicht vollständig und ihr habt vielleicht noch ganz anderes, was euch hilft. Aber etwas, was wir vorhin gemacht haben, hilft uns. Wenn wir geistliche Worte singen, dann geht das tiefer in uns. Die meisten von diesen Punkten werden auch im negativen Sinn für Manipulation missbraucht. Es ist aber ein Unterschied, ob wir uns aus freiem Willen entscheiden, die Lieder da mitzusingen oder ob wir dazu genötigt werden. Aber wenn wir die Lieder singen, dann geht das tiefer und das ist erwiesen. Anne hat sogar mal herausgefunden, dass glaub, die Hirnhälfte, die für die Angst zuständig ist, die kann nicht gleichzeitig aktiv sein, wie die wir brauchen beim Singen. Also wenn du Angst hast, dann musst du anfangen zu singen, dann haben vielleicht alle anderen Angst, aber du nur, oder? Genau. Dann gibt es das Sprichwort, zeig mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Beziehungen haben einen extremen Impact auf unsere Identität, wer wir sind. Und du kannst steuern, welchen Einfluss, welchen Wertvorstellungen du dich aussetzt. Gott hat gewusst um das Problem von der Distanz zwischen Kopf und Herz. Und ich glaube, zum Beispiel das Abendmahl oder die Taufe hat er eingesetzt, weil er uns gekannt hat, weil er gewusst hat, ey, wir können es ein bisschen besser begreifen, wenn wir es verkeilen können und abschlucken. Wir können, ich glaube nicht, dass Taufe einen Einfluss hat, ob wir ein bisschen geretteter sind oder nicht. Aber ich glaube, es hilft uns, es ist nicht ein Signal, um das zu checken, um das klar zu machen, was das für eine Auswirkung hat. Petrus hat viele Erlebnisse mit Jesus gemacht, die ihn geprägt haben. Er ist zum Beispiel zum Bötli aus und ist auf dem Wasser gelaufen. Haben wir den Mut, Gott darum zu bitten, uns nächste Woche ein Erlebnis zu geben, das uns aus der Komfortzone lockt, um ihn besser kennenzulernen? Ich glaube, der Mut macht etwas aus, wie viel von dem, was er für uns parat hat, wir können einnehmen an Identität oder eben nicht. Gehen wir raus in die Schöpfung. Die hat so einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung, wer wir sind, wie geliebt wir sind, wo viel tiefer geht. Also wenn ich in Reihen komme und mich von dem Strom treiben lasse, erfrischend, die Kraft von dem Wasser, das sind Eindrücke, die das kann man nur erleben, das kann man fast nicht beschreiben. Oder im Frühling die Rebbergjazinthen, finde ich auch schön. Die kommen einfach, die haben immer gesagt, die werden das ganze Jahr runtergemulcht, aber die kommen in einer mega Schönheit. Wie grosszügig Gott mit uns ist, wie schön. Das sind alles Erlebnisse. Du kannst die Rebbergjazinthen auf Netflix anschauen, aber das wirkt nicht gleich. Gehen wir raus. Geschichten, die Bibel ist voll Geschichten, weil sie weiß, mit Geschichten kann sie uns Sachen vermitteln, die man eben mit so einem Verstandessatz, wie man es vielmal in den neutestamentlichen Briefen lesen, weniger gut oder weniger weit runterrutscht. Und das Letzte, was ich auch glaube, hat den Einfluss auf uns, wie gehen wir mit unserem Körper um. Ich habe gehört, in der Drogenrehas sei es ganz ein wichtiger Schritt, der Punkt, wo die Leute wieder sich anfangen zu waschen und anfangen zu zähputzen, weil das ihnen wieder Würde gibt. Und wenn wir glauben, dass der Körper der Tempel ist vom Heiligen Geist, ich denke, dann sollte er nicht zu fest schweißeln. Mir ist es vielleicht Sinn, dass wir uns einmal überlegen, wie wir den gescheit ernähren und ab und zu beim Gobduell ein bisschen Bewegung machen. Oder? Ja, zwei Punkte, die ich euch mitgeben möchte, ist, Identität muss eingenommen werden. Das ist auch Eigenverantwortung. Wie du dich entwickelst und wie du die Identität, die Gott für dich vorgesehen hat, einnimmst. Und ja, Attila hat vorhin gesagt, ich habe mal eine stille Zeit gemacht. Ich glaube, wenn wir mit ein bisschen Wetterbericht, Kaffee und Schaffhauser-Nachrichten in das Kampffeld gehen und die Identität von euch ist umkämpft, da hat an putzt keine Freude, wenn ihr die Identität einnimmt. Und da wird mit scharfem Geschütz geschossen und mit unerwartetem Geschütz geschossen. Und wenn wir einfach so ein bisschen lapidar in den Tag gehen, dann gleichen wir ein bisschen dem, der das Gefühl hat, da können die Flipflops, die Shorts und die Wasserpistole im Häuserkampf bestehen. Ich will euch Mut machen, wie der Attila, mit einem bewussten Start mit Gott in das Schlachtfeld jetzt gehen, wir werden siegreich werden. Und der letzte Punkt, wo ich darauf eingehen will, ist unsere Verantwortung, die wir haben, aneinander zum Thema Identität. Der Petrus gibt uns den Auftrag, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Der Petrus hat genau das am eigenen Leib erfahren. Jesus hat nicht Böses mit Bösem vergolten. Er hat nicht gesagt, du hast mich verleugnet, du bist ein Versager, tschüss. Er hat, obwohl er versagt hat, obwohl er ihn versäckelt hat, hat er ihn aufgebaut, hat er ihn in eine grosse Aufgabe gestellt, hat er ihm Fisch brötelt und zum Morgen gemacht, aus dem Frust rausgeholt, dann er es auch mit dem Fischen auf die Reihe gebracht hat und hat ihn in die Aufgabe eingestellt. Ja, wir haben hier eine Aufgabe aneinander, wo auch ein bisschen in die Dimensionen geht, von einander prophetisch dienen, einander Sachen ins Leben reden, ermutigen, ermahnen, trösten. Und bei uns in der Zbiringen gibt es jetzt zum Beispiel so eine Praxisgruppe Hörendes Gebet. Vielleicht kommst du dort einen Eindruck rüber. Du bist gehorsam, gibst den Eindruck sogar weiter. Der, der ihn überkommt, prüft ihn. Und aus dem heraus entsteht Frucht. Oder du siehst eine Not, die dir näher ans Herz geht, die dich ins Gebet treibt. Und du wirst durch das Wort Gottes, durch eine Bibelstelle oder eine Predigt oder einen Vortrag inspiriert. Und du merkst, dass dran ist, etwas umzusetzen. Da kann ein Gespräch sein, da kann eine segnende Tat sein, da kann mit jemandem beten. Und aus dem heraus entsteht Frucht. Jetzt merkt ihr, da links sind wir so ein bisschen die charismatische Erscheinen und rechts ist ein bisschen die gemäßigte Erscheinen. Und zu Beringen gibt es Leute, die stellen Fragen, wie, gell, aber ihr seid in der Gemeindeleitung schon der Meinung, dass die Linkschiene die geistlicher ist. Und gell, es wäre jetzt schon dran, dass die rechts mal endlich würden zu Füllen lupfen und auch ein bisschen mehr links. Und umgekehrt gibt es Leute, die sagen, aber ihr wisst schon, dass die Linkseite brutal gefährlich ist. Und dass die ganz nahe beim Esoterischen ist. Gut, so blöde Fragen stellen, hat vielleicht bloß Beringer. Aber mir tut das weh. Was wir uns als Gemeindeleitung wünschen, ist Frucht. Und ob wir mehr links oder rechts die haben sind. Ich glaube, das ist Gott. Aus meinen Augen etwas so gleich egal, wie es mir als Vater egal ist, ob mein Bub ein Rot oder das blaue Schäufeli braucht auf dem Sandhaufen. Und es gibt auf beiden Schienen wüste Geschichten. Missbrauch, falsches Heldentum, der Versuch, mit einem Teilschritt in der Trägheit dafür zu bleiben und so weiter. Und es ist schade, wenn wir Energie aufsetzen, um da links gegen rechts ausspielen und uns dafür verpassen, die Frucht zu ernten. Ich glaube, der limitierende Faktor, der ist immer der Gehorsam von uns. Ob ich echt parat bin, mich auf das einzulassen, was Gott parat hat und auch dann noch, wenn es die Komfortzone verlässt. Wir haben im zweiten Punkt angeschaut, dass unsere Eigenverantwortung ist, für unsere eigene Identität Verantwortung wahrzunehmen. Und ich glaube, in dem für den anderen gibt es auch eine gewisse Reihenfolge. Und ich glaube, der Ehepartner ist etwas vom Ersten, wo wir wahrnehmen müssen, eine andere Identität zuzusprechen. Ich glaube, aufgrund von der Intensität, von der Langfristigkeit, aber auch von der Intimität gibt es wahrscheinlich nichts, wo uns so tief erreicht, wie das, was wir miteinander in der Ehe erleben. Wir sehen das auch im negativen Beispiel. Also dort, wo sexueller Missbrauch passiert ist, sind da so tiefe Wunden, die auch extrem hartnäckig sind, um die wieder aus den Nieren rauszuputzen. In der Bibel heißt es, Adam erkannte Eva und sie ward schwanger und gebar Kain. Ich habe gedacht, ja, die Bibelübersetzer, die sind einfach ein bisschen verklemmt gewesen und nicht wollen schreiben, dass die Sex hatten miteinander, oder? Aber ich glaube, das Wörtchen erkennen ist sehr nahe beim Thema Identität. Und ich glaube wirklich, dass wir da eine grosse Aufgabe aneinander haben, speziell in einer Zeit, wo man darüber diskutiert, ob Mann und Frau sind noch Teil von der Identität ist. Und ich glaube, der nächste Kreis, den wir haben, der uns anvertraut ist, ist unsere Familie. Und ja, liebe Mütter, Buben, die sind nicht dazu geboren, um jö und herzig und brav zu werden, sondern die müssen gefährlich werden fürs Böse. Und wir Väter, ich glaube, wenn nicht von uns, von wem lernt es denn, das zu machen, Schritt zum Bötli ausmachen und Sieg, Schlachten zu gewinnen gegen das Böse. In dem, wie wir übereinander reden, wie wir einander sehen, prägen wir einander. Ich habe mal eine Predigt gehört, da hat einer gesagt, wenn du deine Frau behandelst, und sie benennst wie eine Stallmagd, dann wird sie nach 10 Jahren auch so reden, so schmücken und sich so bewegen wie eine Stallmagd. Und wenn du deine Frau behandelst wie eine Prinzessin, dann wird sie sich auch entwickeln wie eine Prinzessin. Seit du weißt, wieso das schlecht angekommen ist, habe ich der Sohn ja mal schon die Überhosen auf den Geburtstag geschenkt. Aber sie lässt es heute noch an und ich habe jetzt auch dazu gelernt, ich schenke jetzt auch Blumenstreusel, die man nach 10 Tagen fortschießt, aber es kommt viel besser an. Nein, ich glaube, das Beispiel zeigt eben wirklich, wie wir einander sehen, was wir einander zusprechen, hat einen grossen Einfluss, wie wir uns entwickeln, wie wir in unsere Identität einwachsen. Und es tut mir manchmal ein bisschen weh, wenn wir Visionen und was nicht was haben für die ganze Welt, und in unserer eigenen Zelle haben wir nicht den Mut, mit dem Ehepartner über unsere Wunsch-Selfies oder unsere Selfies ehrlich auf Augenhöhe zu schwätzen miteinander. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch in ein Umfeld gestellt, Arbeitsplatz, Dorf, Nachbarschaft, wo wir auch da leben können. Also die erste Botschaft ist, hey, Identität hat mit dem zu tun, wenn du deine Lebensherrschaft übertragst. Der zweite Punkt ist, du hast eine Eigenverantwortung, die Identität einzunehmen. Und der letzte Punkt ist, wir haben auch füreinander Verantwortung, in dieser Identität zu wachsen. Der Petrus hat den Namen Fels bekommen. Wir hören jetzt in ein Zwischenspiel und ich will, dass du Jesus mal fragst, hey, welchen Namen hast denn du für mich bereit? Wo willst du denn nicht reinwachsen? Oder ein bisschen blumiger beschrieben, wenn im Himmel, im Kino, dann mal die Filme von unserem Leben gezeigt werden. Was für ein Titel steht im Filmprogramm, wenn dein Streifen läuft über dein Leben? Etwas bin ich ganz sicher. Filmtitel wie Dick und Doof oder HD Läppli wird es nicht geben im Himmel. Gott hat schöne Titel für euch parat. Fragt ihn, was ist. Ich tue das Zwischenspiel dann abschließen mit einem Gebet. Jeder von uns so einen Filmtitel, so einen Namen parat hast. Und ich würde dich bitten, dass du uns hilfst, in der jetzt zu wachsen, dass du uns sagst, vorausgehst, wie wir das anpacken sollen. Ich kann auch ganz fest um deinen Schutz bitten, vor all diesen Einflüssen, Mächten und Versuchungen, die da sind, um uns in dieser Identität zum Stügeln zu bringen, wo wir angeklagt werden und unser Versagen, das zur Identität gemacht werden und nicht das, was du für uns parat hast. Ich bitte dich, dass du mit jedem in die neue Woche hineingehst und den Mut schenkst, mit dir zusammen Land einzunehmen und stärker zu dem Mensch werden, wo du gedacht hast. Amen.